Wir als Kirche, die bewegt, beschäftigen uns gerade mit dem Thema Gebet. Wir stecken gerade in der Themenreihe zum Vater Unser. Und das Vater Unser ist nicht nur eines der bekanntesten Gebete der Welt, sondern ist es sogar das Gebet, von dem Jesus sagt, hey, so sollt ihr beten. Und wir haben uns schon so mit dem ersten Vers beschäftigt, mit unser Vater im Himmel und mit geheiligt werde dein Name. Und heute beschäftigen wir uns mit dem nächsten Satz. Und da habe ich da auch eine Folie zu. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn du dieses Jahr schon ein paar Wochen hier warst, dann denkst du jetzt vielleicht so, hä? Janik, das ist doch das Jahresthema. Das ist doch der Jahresvers. Wie im Himmel. Und du hast schon zweimal, haben wir schon Predigten gehört zu genau diesem Vers. Und es ist noch nicht mal März und jetzt kommst du ein drittes Mal um die Ecke mit genau diesem Vers. Sorry. Es ist halt im Vater Unser. Genau, aber ich werde heute natürlich nicht die gleiche Predigt halten, wie ich schon mal gehalten habe. Denn dieser Satz ist eben Teil auch eines neuen Abschnittes im Vater Unser, was beginnt. Und der erste Teil ist so diese Ansprache, zu wem beten wir? Unser Vater im Himmel, ja, zu unserer Mami, unserem Papi im Himmel. Gott so als Zufluchtsort, den wir auch so ansprechen können. Und dann der zweite Teil ist dann die Anbetung. Gott wird gefeiert, geheiligt werde dein Name. Und jetzt beginnt quasi so eine neue Gebetsart, neues Genre von Gebet. Und zwar die sogenannte Fürbitte. Das ist genau das, was Irena gerade gemacht hat. Sie hat für Sachen gebetet. Und Fürbitte ist einfach nur, ja, eine Bitte an Gott richten. Gott bitten einzugreifen, was zu verändern, wo Krankheit ist, irgendwie Heilung zu schenken, wo Streit ist, den irgendwie zu schlichten, wo Sorgen sind, die man selber hat, dass Gott irgendwie einem diese Sorgen wegnimmt. Und das ist irgendwie interessant, dass auch der größte Teil ist im Vater Unser, ist genau das, einfach bitten an Gott. Und ich glaube, dass es die Realität ist für die meisten Menschen, die beten. Ich glaube, das meiste, was wir machen, ist Gott um Sachen bitten. Ich glaube auch, wenn wir irgendwie auf die Straße gehen und die Leute fragen so, hey, Gebet, was passiert da? Ich glaube, die meisten Leute würden sagen, naja, man bittet halt Gott um etwas oder sagt Gott, was man sich wünscht. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, vielleicht seid ihr alle super fromm. Aber ich habe mir schon manchmal so die Frage gestellt, warum eigentlich beten? Warum bitte ich eigentlich Gott um was? Denn ich muss ehrlich sagen, ich habe schon oft um Sachen Gott gebeten und habe eigentlich nicht das Gefühl, dass ich sie bekommen habe. Und es gibt einige Argumente tatsächlich gegen Fürbitte. Und manche davon, die sind auch gar nicht so blöd. Es gibt natürlich das atheistische Argument, so es gibt keinen Gott. Gebet funktioniert ja nicht, weil viele Gebete werden nicht so erhört, wie man das denkt. Und es kann super frustrierend sein. Und da gibt es so die religiösen Menschen, anstatt was zu tun, flüchten die sich dann so ins Gebet. Ist manchmal auch was dran, vielleicht. Ein frommes Argument gegen die Fürbitte ist, aber Gott weiß ja eh schon, was ich brauche. Wenn Gott allwissend ist, warum soll ich überhaupt Gott um was bitten? Das Lustige ist, dass Jesus sagt, direkt vom Vater Unser, sagt Jesus den Satz, euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr darum bittet. Und dann sagt Jesus zwar trotzdem, naja, ihr sollt beten, aber es ist schon ein Punkt, warum eigentlich? Und das führt so ein bisschen zu einem anderen Argument, das vielleicht beste Argument, gegen Fürbitte. Wenn Gott doch allmächtig ist und Gott allwissend ist, und es Gott gut mit mir meint und mit uns, wenn Gott uns unendlich liebt, ja, das ist ja das christliche Gottesbild, warum müssen wir überhaupt für irgendwas um irgendwas bitten? Warum wird nicht alles sofort Realität, was wir beten? So, Gott sagt ja nicht, ich will dich heilen, wenn du krank bist. Ich kann dich sogar heilen, aber es hat halt niemand für dich gebetet. Oder nicht genug gebetet. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel tatsächlich über den Abraham, eine ganz alte Geschichte. Und er fängt wirklich an, so mit Gott zu feilschen an einer Stelle und Gott zu überreden sozusagen. Und irgendwie funktioniert es auch. Aber irgendwie passt das ja auch nicht so richtig zusammen, oder? Wäre dann Fürbitte nicht wie so eine magische Übung, die man irgendwie macht und dann produziert man Wunder? Und man braucht irgendwie nur die richtigen Rituale und die richtigen Formeln, um irgendwie so den Himmel auf die Erde zu holen. Ein Gedanken, den ich auch in Gemeinden immer wieder treffe, dass Menschen das Gefühl haben, wenn mein Gebet nicht erhört wird, bin ich nicht heilig genug, bin ich nicht rein genug oder so. Oder muss jetzt der Pastor für mich beten oder die Pastorin, weil die vielleicht noch mal näher an Gott dran sind? Aber kann man Gott ändern? Ist Gott nicht irgendwie weiser und größer als wir? Ist Gott nicht eigentlich unabhängig von uns? Ist das Beste, was wir nicht machen können, einfach die Realität zu akzeptieren, wie sie ist, unseren Frieden zu schließen und ich glaube, das ist so ein Sprichwort, ne? Gott einen guten Mann sein lassen? Ich glaube, diese Gegenargumente sind tatsächlich ganz gut, das mal zu hören, weil die decken so ein bisschen manchmal auch die eigene Herzenshaltung auf, vielleicht auch so ein bisschen schräge Gottesbilder, die wir haben. Aber diese Argumente, die haben mich lange gelähmt, überhaupt Gott um irgendwas zu bitten. Ich habe Phasen gehabt in meinem Leben und ich war eigentlich dann immer Christ, aber ich hatte irgendwie nicht gerade, also ich hatte nicht das Bedürfnis, Gott um irgendwas zu bitten, weil diese Argumente mich irgendwie überzeugt haben. Dann habe ich es gelassen. Es gibt auch gute Argumente für die Fürbitte. Eins, glaube ich, steckt auch tatsächlich direkt im Vaterunser, in diesem Vers, den wir heute haben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Damit beginnt Jesus diesen Abschnitt, wo er Gott um viele Sachen bittet. Und das ist so ein bisschen so wie so das Vorzeichen. Das bestimmt so alles, was Jesus danach bittet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich glaube, dass es schon auch so ein Gamechanger ist. Das ist das, was auch das christliche Gebet tatsächlich unterscheidet von irgendwelchen magischen Ritualen oder so. Denn es geht darum, dass Gottes Willen geschieht und nicht meiner. Das, was ich mir wünsche, ist, Gott, dein Wille geschehe, passiere, wird Realität. Denn Gott meint es ja gut mit uns. Das ist ja so die Visionspredigt gewesen. Das war die anderen Predigten zu diesem Teil, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das bedeutet einfach nur, die Realität von Gottes Frieden, von Gottes Befreiung, die soll hineinbrechen in unsere Realität. Und was Jesus hier macht, ist, er ruft uns dazu auf, unseren Willen so an Gottes Willen auszurichten. Gott, dein Wille geschehe. Und das ist auch tatsächlich das allererste, was Fürbitte verändert und macht. Es macht erstmal was mit uns, verändert uns. Es gibt so ein Lobpreislied, das heißt Break my heart for what breaks yours. So brich mein Herz, wofür dein Herz bricht. Das ist so, das ist dieser Teil, dein Wille geschehe. So, das ist Fürbitte. Und ich finde das wunderschön. Und ich finde, das passt auch dann zusammen. So, das wäre dann so eine Antwort. Ja, das so ist Fürbitte. Und viele Theologinnen und Theologen, die ich kenne, die würden das auch sagen. Ja, wie Fürbitte wirkt, das ist so ein Mysterium. Das ist irgendwie Gott da oben. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, das verändert uns, verändert unser Herz. Aber wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, ob ich dann so Bock hätte auf Fürbitte, wenn das alles wäre. Ich habe schon gesagt, so, ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich eigentlich für nichts so groß gebeten. So, da, es gab dann Leute, die mich dann mal gefragt haben, ob ich für sie beten kann. Da habe ich gesagt, ja, kann ich machen, klar, gerne. Aber ich hatte jetzt nicht wirklich einen inneren Antrieb. Und ich habe das auch nicht gemerkt in der Zeit. So im Nachhinein ist mir das jetzt aufgefallen. Ah ja, krass. Eigentlich habe ich gar nicht das Bedürfnis, Gott um was zu bitten. Weil diese Argumente, diese Gedanken mich irgendwie davon abgehalten haben, das zu tun. Denn wenn ich ehrlich bin, wenn ich irgendwie am Krankenbett, meine Frau zum Beispiel ist gerade krank, die liegt zu Hause, ich habe gebetet für sie die letzten Tage. Wenn ich für jemanden am Krankenbett bete, dann flehe ich Gott an, Gott, schenke Gesundheit, schenk Veränderungen, dein Wille geschehe. Und dann denke ich ja nicht dabei, ach schön, wie mein Herz und Gott jetzt so miteinander in Kontakt sind, sondern nein, ich will ja Veränderungen sehen, ich will ja, dass was passiert. Das ist der Grund, warum ich bete. Und alles andere wäre gelogen. Und wäre auch ein bisschen egoistisch, wenn das mein Grund wäre, einfach nur hier so, dass so Resonanz passiert zwischen uns und Gott. Ja. Und das bringt mich für mein zweites Argument für das Gebet. Sorry Tom, ich habe dich ein bisschen vergessen. Mein zweites Argument, und das ist eigentlich mein Thema heute, ist für die Fürbitte die Mächte. Das war das erste Argument, ist mein Herz ändert sich. Und das zweite ist jetzt die Mächte. Was meine ich damit? Und ich weiß gar nicht, ob die Predigt heute herausfordernd ist oder normal für dich. Es ist auf jeden Fall was, wo ich selber gerade auf der Reise bin und was mich gerade tatsächlich sehr doll bewegt. Die letzten Jahre und die letzten Monate irgendwie nochmal besonders. Und ich weiß noch nicht, ob ich das so rüberkriegen kann, wie ich das will, aber hier schlägt gerade auch echt wirklich so ein bisschen mein Herz und das ist was mich ganz radikal neu zur Fürbitte gezogen hat. Und mich so richtig so ein bisschen erleuchtet hat, habe ich das Gefühl. Und das Problem ist, ich bin leider Theologe, das heißt, bis jetzt war es so ein bisschen theoretisch so. Ich mache mir Gedanken über Beten. Das bleibt auch leider so, weil das, aber das ist was, das fühle ich auch voll und ich hoffe, ich bleibe jetzt einfach auf dieser Schiene. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Ich habe nämlich eine Geschichte mitgebracht, über die du vielleicht noch keine Predigt gehört hast. Und zwar ist es eine Geschichte von Daniel. Und Daniel ist im Alten Testament, das ist so ein jüdischer, ja, eigentlich Prophet. Und der hat einen Job, der ist der persönliche Berater vom König von Persien. Also er ist quasi im Ausland tätig, in einer hohen Position. Und Daniel erwartet so eine Krise, die bevorsteht. Und er ist komplett fertig. Er hat wahrscheinlich ein bisschen Angst, er trauert, er isst kaum etwas in dieser Zeit. Und es dauert 21 Tage lang, wo er in diesem Zustand ist, wo er verzweifelt ist. Und nach 21 Tagen erscheint ihm ein Engel. Und in der Bibel ist ein Engel auch immer so ein Botschafter Gottes. Also der Engel hat eine Botschaft. Und ich lese euch das mal vor im Buch Daniel, Kapitel 10. Da steht, und der Engel sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Denn von dem Tag an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Also, seit 21 Tagen geht es dir nicht gut, aber sei dir bewusst, schon am ersten Tag hat Gott dein Gebet gehört. Und dann aber der Engelsfürst, jetzt wird es abgefahren, der Engelsfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, noch ein Engel, kam mir zu Hilfe und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien. Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben, wie es deinem Volk gehen wird am Ende der Tage. Denn das Gesicht, also das, was Daniel da sieht, diese Krise, die er erwartet, die gilt erst in ferner Zeit. Und der Engel sprach, fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter. Friede sei mit dir, sei getrost, sei getrost. Und als er mit mir redete, sah ich mich gestärkt und sprach, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Und er sprach, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt muss ich wieder hin und mit dem Engelfürsten von Persien kämpfen. Und wenn ich das hinter mich gebracht habe, siehe, dann wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Ich finde das so lustig. Auch wenn Daniel dann so sagt, ah, ich fühle mich gestärkt. Und dann sagt er, erzähl mir noch mehr. Und das wirkt so, wie als ob der Engel sagt, ja, lass mich dir erzählen. Also ich muss ja wieder zurück, ne? Und dann schon wieder gegen den Engelfürsten Persien kämpfen. Und soll ich dir noch was erzählen? Danach ist noch der Engelfürst von Griechenland dran. Das ist, ja. Also Daniel steht vor dieser Krise. Daniel betet zu Gott. Das ist vielleicht eine Lebenssituation, die du nachvollziehen kannst. Und dann begegnet ihm dieser Engel und Daniel lernt so drei Dinge in dieser Begegnung. Das erste, was er lernt, ist, dein Gebet wurde schon an Tag 1 erhört. Das ist vielleicht auch was du hören musst. So, schon an Tag 1 hat Gott dich gehört, hat dich gesehen. Und das zweite, was er lernt, ist, Gott schickt diesen Engel zu Daniel, um ihn zu bestärken, um ihn zu beruhigen, um ihm auch zu erklären, dass diese Krise, die Daniel da erwartet, dass sie zwar tatsächlich kommen wird, aber ein bisschen anders, als Daniel das gedacht hat und er deswegen keine Angst haben braucht. Und er nennt ihn dann auch von Gott Geliebter, das finde ich auch so schön. Also Gott hebt dieses Problem nicht auf, aber er korrigiert so Daniels Blick auf diese Krise und er tröstet auch Daniel darin. So, und das Dritte, was Daniel lernt, und das ist das Abgefahrene, der die Botschaft überbringt, dieser Engel, der ist ja irgendwie ein Botenengel und dann gibt es diesen Engelfürst aus Persien, der quasi so ein bisschen sowas wie der Arbeitgeber ist von Daniel. Also Daniel ist ja beim König von Persien angestellt. Und dann gibt es aber noch einen Engelfürst von Persien, der sich da irgendwie einmischt. Und es passiert so ein geistlicher Kampf. Und Daniel ist diese 21 Tage da, auf Knien, kann nicht richtig essen, ist verzweifelt. Und irgendwie, für ihn steht diese Zeit still. Aber für diesen Engel, der diese Botschaft überbringt, der seit Tag 1 unterwegs ist, für den ist Chaos. Für den ist Kampf und dann Michael, der andere Engel, das ist übrigens der Engelfürst von Israel, der kommt, den holt er dazu und dann, also es ist wildes Zeug. Vor allen Dingen für westliche Ohren, die nicht gewohnt sind, so zu denken. Aber ich finde, da mal so stehen zu bleiben, sich das anzuschauen, ich finde es spannend zu merken, dass Fürbitte nicht was ist, was einfach zwischen Daniel und Gott passiert. So ein Beziehungsgeschehen zwischen den beiden, so. Sondern das löst ganz schon viel Salat aus drumherum. Dinge, die Daniel gar nicht sieht, die er gar nicht wahrnehmen kann. Aber es bewegt sich was seit Tag 1. Und diese Engelsfürsten, ich würde sagen, das ist so eine Art innere Spiritualität dieser Reiche, des persischen Weltreichs. Und das ist auch so das Weltbild so des Neuen Testaments, auch des Alten Testaments teilweise, dass so hinter Gruppen und Organisationen steckt so ein eigener Geist, so eine eigene Spiritualität. So Nationen haben Engel. Es gibt ein Buch in der Bibel, Johannes Offenbarung, da haben sogar Kirchengemeinden haben eigene Engel. Ja, jede Gemeinde hat so ihr Engel. Und das kennst du kennst diese Engel. Als du heute Morgen hereingekommen bist, hast du so ein bisschen was, hast du so eine Atmosphäre einfach wahrgenommen. Hast du so ein Gefühl gehabt, wie das ist, so hier zu sein. Du hast vielleicht gesehen, wie Leute hier miteinander reden und umgehen. Und da spürst du was von der inneren Spiritualität dieser Kirche, von dem Engel dieser Gemeinde. Und das Gleiche auch, wenn du auf die Uni gehst oder auf die Arbeit, dann welche Atmosphäre ist da? Was nimmst du da wahr? Wie fühlt sich das an, da zu sein? Gibst du irgendwie unausgesprochene Regeln, an die sich alle halten, aber die eigentlich niemand so richtig benannt hat? Gibt es vielleicht so unsichtbare Strukturen und Machtverhältnisse, die auch dein Herz und dein Leben prägen und die dich verändern und dein Denken verändern? So, das ist der Engel des Unternehmens, für das du arbeitest. Und das ist, ja, irgendwie klingt recht abgefahren und so mythisch. Im Neuen Testament gibt es auch andere Begriffe dafür, wo man vielleicht mehr mit anfangen kann. Paulus nennt das Mächte und Gewalten. Also es gibt Mächte und Gewalten, die Einfluss nehmen in dieser Welt, die mitbestimmen. Und ich habe das Gefühl, so in modernen Gesellschaften haben wir oft so soziologische Sprache und psychologische Sprache, um das zu beschreiben, aber eben keine geistliche Sprache. Und ich glaube, dass es das braucht. Ich glaube, wir brauchen eine geistliche Sprache, weil wir brauchen geistliches Werkzeug, mit diesen Mächten und Gewalten umzugehen, die unser Leben beeinflussen. Und jetzt, das ist der Bogen, das ist Fürbitte. Fürbitte ist ein Beziehungsgeschehen zwischen Gott und dir. Und es ist auch ein geistlicher Kampf gegen Mächte und Gewalten in dieser Welt. Und ich bin zum Glauben gekommen in einem sehr charismatischen pfingstlerischen Kreis und die haben das drauf. Die reden davon, von diesem geistlichen Kampf. Viele andere Kirchen machen das nicht so, weil das ein bisschen unangenehm ist. Manchen vielleicht. Aber und die liegen auch manchmal falsch. Wenn manchmal zu viel von irgendwelchen Fantasiewelten gesprochen wird, die dann aber mit der Realität nichts zu tun haben. So, manchmal braucht man nicht noch ein Befreiungsgebet, sondern manchmal braucht man einfach Therapie. Klingt weniger cool, ist auch mehr Arbeit, aber manchmal ist es mehr an der Realität dran. Genau. Und trotzdem brauchst du diese Sprache, trotzdem brauchst du diese Fürbitte. Fürbitte heißt, diesen Mächten in dieser Welt zu sagen, nicht dein, sondern Gottes Reich komme. Und nicht dein Wille geschehe, sondern Gottes Wille geschehe. Und im Fall von Daniel war es diese innere Spiritualität von Persien, die ihn heruntergezogen hat, die ihn auch blockiert hat. Diese frohe Botschaft Gottes, die seit Tag 1 eigentlich unterwegs war, die kam nicht durch bei Daniel, weil er irgendwie abgehalten wurde von irgendeiner Macht in Persien, wo er gelebt hat, für 21 Tage. Gottes Willen wurde widerstanden von diesem persischen Weltreich, von dieser inneren Spiritualität, vielleicht der Atmosphäre, vielleicht die Strukturen, vielleicht auch, Irene hat das in dem Gebet so schön gesagt, vielleicht auch die Geschichten, die da erzählt werden, wie das Leben läuft. Und dann kommt es nicht an, diese frohe Botschaft. Für die meisten von uns ist wahrscheinlich irgendwie nachvollziehbar, dass Gott unsere persönliche Freiheit respektiert. Dass Gott, wenn Gott es gut mit uns meint, wenn Gott uns lieb hat, dann zwingt uns Gott zu nichts. Ja? Also wenn ich mich heute entscheide, was Schlechtes zu tun, dann zwingt Gott mich nicht, das zu lassen. Und was bei Daniel klar wird, das scheint genauso zu sein für unsere Nation, für unsere Institutionen, für die Systeme, die wir als Menschen geschaffen haben und wo wir Teil von sind. Ein Beispiel ist auch so, Wir beten seit 4 Jahren, beten wir für Frieden in der Ukraine. Warum, Gott, wenn Gott Frieden will, warum setzt sich das nicht durch? Da ist irgendwas, was Widerstand leistet. Jetzt kann man sagen, naja, das ist halt ein Typ, Putin, der leistet halt Widerstand. Aber es ist doch viel mehr als das. Es ist doch eine innere Spiritualität. Es sind doch Mächte und Gewalten, die Macht, Einfluss und Reichtum danach streben, mit der Hilfe von Propaganda und Gewalt. Also das ist doch eine viel größere Kraft als einfach nur ein Mann aus Fleisch und Blut. Das ist genauso auch ein spiritueller Krieg. So, ein Besitzer einer Fabrik entscheidet sich, giftige Abfälle in den Fluss zu kippen, die krank machen. Krebserregende Stoffe werden beworben, weil Menschen damit Geld machen können. CO2 wird in die Luft gepumpt. Ein Herrscher einer Nation erklärt den Krieg. Jemand schlägt zu, anstatt zu reden. So, das sind alles Dinge, die diese Welt schlechter machen. Und zu all dem sind wir in der Lage und eben auch unsere Nation, unsere Institutionen und unsere Systeme. Und wenn Jesus über das Vaterunser sagt, so sollt ihr beten, dann ist das so eine Aufforderung, so ein Imperativ. Betet so. Und dann beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist auch so eine Aufforderung, ne? Also Gott fordert uns auf, Gott aufzufordern, den Himmel auf diese Erde zu holen. Und zwar für das Schicksal derjenigen, die krank sind, die arm sind, die leiden, die besessen sind, die trauern, die gierig sind, die schwach sind. Und das sind oft wir ja auch selber, die Schwachen und die Kranken. Und das heißt, dass unser Gebet Widerstand leistet gegen all das Böse in dieser Welt, das sich zwischen Himmel und Erde stellt. Und vielleicht ist das alles für dich komisch, vielleicht ist das sehr abstrakt oder so theologisch für dich. Es tut mir leid. Aber das hat meine Perspektive so krass verändert auf Gebet und es hat mich so motiviert fürs Fürbittegebet. Denn ich glaube, und ich kann jetzt noch stundenlang weiterreden und ich kann auch noch andere Bibeltexte ranziehen und so, aber ich lasse das. Ich glaube, die Zukunft gehört denjenigen, die Fürbitte leisten. Ist auch eine Folie übrigens. Cool, danke. Und das glaube ich. Gott verändert den Lauf dieser Geschichte zusammen mit all denjenigen, die Fürbitte halten. Denn Fakt ist, wir können nicht alles machen. Unser Leben ist voll von Krisen, vor denen wir vielleicht manchmal wie Daniel so stehen und sich denken so, okay, jetzt ist mir auch der Appetit vergangen. So. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Und dann können wir den Himmel anrufen und wir können Gott auffordern, sich einzumischen. Und auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, es verändert sich nichts, das hat eine Auswirkung, immer. So, der Engel war, von Tag 1 war der Engel unterwegs. Und es hat Einfluss auf die Atmosphäre hier in dieser Stadt, das hat Einfluss auf die Atmosphäre in unserer Gemeinde. Es macht uns auch empfänglich für Möglichkeiten, die wir nicht sehen können. Wunder sind nämlich, ist keine Zauberei. Wunder sind nicht irgendwie, man macht ein magisches Ritual und dann passiert was, puff, was keinen Sinn macht. Sondern Wunder sind nichts anderes als die Möglichkeiten, die wir gar nicht in Betracht ziehen. Warum? Weil sie in Spannung stehen zu den Mächten und Gewalten, die uns in unserem Bann, in ihrem Bann haben. So wie Daniel auch. Daniel braucht diesen Engel, der seine Perspektive ändert, weil Daniel kann es nicht sehen, weil Daniel ist gefangen in dieser persischen Perspektive, in der er drin steckt. Die Zukunft gehört den Fürbittern. Wer hätte gedacht, 1988, dass die Mauer fällt, ohne Staatsgewalt? Hätte ich mal so eine Landsendung vorher sehen wollen, mit so Leuten in Anzügen, die dann darüber diskutieren, ob das Sinn macht. Wer hätte denn gedacht, dass Indien aus der kolonialen Unterdrückung unter Großbritannien freikommt, ohne Krieg? Es sind viele Kolonien, die das gemacht haben. Wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass der Tumor einfach zurückgeht? Wer hätte gedacht, dass Lazarus wieder lebt? So, das sind Dinge, die wir nicht in Betracht ziehen, weil wir manchmal drinstecken in Mächten und Gewalten, die uns irgendwie im Bann haben, im Alltag gefangen nehmen. Aber, und das ist auch wichtig, in der christlichen Fürbitte gibt es keine falschen Versprechen. Denn Menschen verlieren immer wieder gegen Mächte und Gewalten. Das ist so. Daniel hat 21 Tage lang, hat der Engel Persiens bei ihm die Oberhand behalten. Der Ukraine-Krieg, ja, der ist jetzt in ein paar Tagen, seit vier Jahren. Aber lass dir gesagt sein, Gott hat dein Gebet gehört schon an Tag 1. schon an Tag 1 ist mindestens ein Engel irgendwie in Bewegung gesetzt worden. Und ja, diesem Engel, diesen Fürbitten, gehört die Zukunft. Denn wir wissen, dass unsere Gebete erhört wurden und wir wissen auch, dass sie in Erfüllung gehen werden. Dass das Reich Gottes irgendwann gewonnen haben wird. Dass der Himmel irgendwann auf dieser Erde sein wird. Und dass eines Tages jede Träne abgewischt werden wird. Und eines Tages wird jedes Gebet erfüllt sein. Und solange das noch nicht der Fall ist, lass uns nicht aufhören zu beten. Ich bin motiviert gerade, wirklich. Mich bewegt das irgendwie. Lass uns nicht aufhören, auch aktiv geistlichen Widerstand zu leisten gegen das Böse in dieser Welt. Dass sich Gottes Willen durchsetzt, Gottes Frieden, Gottes Gerechtigkeit, Gottes befreiende Kraft. Und zwar draußen hier vor dem Fenster, in den Straßen dieser Stadt, aber auch hier in dieser Gemeinde. Und ich spreche jetzt mal zu dem Engel dieser Gemeinde. Hör nicht auf zu beten. So setz dich in Bewegung, leiste Widerstand, ruf den Himmel auf, dass er auf diese Erde kommt. Und ich bin gespannt zu sehen, was für Möglichkeiten sich auf einmal auftun, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Lass uns zum Abschluss praktisch werden. Lass uns das Vaterunser beten. Genau, für alle, die es brauchen. Genau, ich habe es einmal auf der Folie. Du kannst, wenn du möchtest, aufstehen, du kannst sitzen bleiben. Und dann, lass uns einfach beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.